Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Sind Sie froh, dass Sie zu Hause sind? Hier latschen Sie über die Messe und dann tun die Füße weh, tun die Beine weh, der Kopf dröhnt abends. Wie ist denn bei dir?
Bist du geht eigentlich, weil ich ziemlich immobil bin.
Ah ja.
Ich sitze oft hier im Studio, weil ich so viel im Internet machen muss.
Ja, so junge Männer wie du, die stecken das auch leichter weg, ja.
Ja, ja.
Aber wir sind wirklich zufrieden. Es ist schön hier. Sogar bei GData finde ich also absolut spitze. Uns geht's gut. Unsere Servicekräfte, die wir natürlich auch im Internet schon gezeigt haben, bedienen uns hervorragend.
Ja, wollen wir nicht noch die Wir haben einige Meldungen im Forum, wo sie sagen, wir sollten nicht zu viel tun.
Echt?
Ja. Warum? Haben wir auch. Ja, die wollen, dass wir
von Beamten?
Dass wir heil nach Hause kommen.
Ach so.
So, heute haben wir ein etwas launisches Gespräch in der Sendung.
Deswegen haben wir auch schon launig angefangen.
Mit Padelun. Und Padelun ist ja nun eine Größe in Deutschland, immer wenn es um Datenschutz geht oder ähnliches.
Gründer und Mitglied
des Big Brother Awards.
Und vom Föbut.
Vom Föbut. Und jetzt sind Sie mal gespannt, was wir mit ihm zu besprechen haben.
Eine CeBIT ohne Thema Datenschutz ist eigentlich gar nicht mehr vorstellbar, weil alles, was wir auf der CeBIT sehen, irgendwie mit Daten, Datenverkehr, Datenspeicherung, Datenerfassung, Datenvermurksung zu tun hat.
Das ist allerdings erst ein paar Jahre alt. Ich glaube, wir kennen noch CeBITen am Anfang, wo man darüber überhaupt nicht nachgedacht hat. Da war Datenschutz, gab es nicht.
Dann wurde EDV ja auch noch mit Papier gemacht.
Ja.
Wir sollten einfach mal hören, was ist denn heute so Stand der Dinge? Welche Probleme haben wir heute? Was steht denn massiv an, wo wir darauf achten müssen, was an neuen Gefahren auf uns zukommt? Bei uns im Studio, im Messestudio, Padelun. Guten Tag.
Einen ganz wunderschönen guten Tag an euch beide und an die vielen Hörerinnen und Hörer draußen an den, ihr könnt weiterreden.
Er hat uns eben bestätigt, dass einer zumindest hat es gehört.
Letztes Jahr. Es haben sicher mehr gehört, aber der eine, den habe ich gerade hier am Stand des Bundesinnenministeriums wieder getroffen. Der begrüßte mich und das war ganz toll, das war so wie nach Hause kommen.
Ja, das war auch nicht der Innenminister, oder?
Welcher? Wer ist denn gerade dran?
Bundesinnenminister, am Stand vom Bundesinnenminister. Ja. Würde man denken, das war der Innenminister, der dritte Wolfgang.
Ja, ich glaube, der würde mich nicht kennen, wenn wir uns treffen, weil ich beleidige ihn ja dauernd in den Medien. Aha. Und ich finde, wenn ich er wäre, ich würde mich übersehen.
Naja, ich denke, im Herbst, wenn die Wahlen sind, haben wir einen Rollout.
Ja, wobei, das finde ich ja gar nicht so das Problem. Der kann ja von mir aus bleiben, der Schäuble. Man muss, glaube ich, doch ganz große Teile des Ministeriums und eine Menge Lobbyverbände erstmal auswechseln. Dann könnte es vielleicht wieder ein bisschen besser werden.
Also von unten nach oben auswechseln.
Ja, weil, also ihn auch auszuwechseln ist schon okay. Aber es ist jetzt nicht, ich will es nicht an einer Person festmachen.
Also ich finde das Gespräch ganz launig. Wir sollten gar nicht zur Sache kommen, einfach weiterreden.
Ach, ich dachte, das sei die Sache.
Nein, ich glaube auch, dass es gar keinen Sinn macht, die Leute auszuwechseln. Weil wir haben damals schon genauso drüber gesprochen, als sie noch anders hießen. Die wollten wir auch immer auswechseln. Und dann wurden sie ausgewechselt.
Ja, aber ich meine, eine gewisse Dummheit in Bezug auf IT und Datenschutz und technischen Möglichkeiten sehe ich tagtäglich in unserer Regierung. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn man keine Ahnung davon hat. Schlimm ist es aber, wenn man über solche Sachen spricht und sie fordert und sie einfordert und einsetzt und umsetzen will. Zum Beispiel die Dame von der Leyen. Das ist ja nun peinlich, was da geschieht. Wenn man aber dann mal genau da hineinhört, was wirklich im Hintergrund ist, dass jetzt hier von unseren staatlichen Oberschnüfflern Listen erstellt werden sollen und die Provider sollen täglich darauf zugreifen, sogar mehrmals täglich, um dann das, was die Jungs sich da ausdenken, auf geheiß von oben vielleicht, um das zu sperren. Mhm. Das finde ich eine Sauerei, Padelun. Was hältst du davon?
Das kann ich ja eigentlich nur Ja sagen und dann muss die nächste Frage kommen. Ja, genau. Das ist dann nicht so einfach.
Wenn Sie jetzt so ein bisschen Musik mitbekommen, das ist Mambo Kurt, der sich draußen breit gemacht hat und vielleicht kommt er ein bisschen in unsere Mikrofone rein, aber nehmen Sie es nicht so ernst.
Ich glaube, wir müssen mal ein Foto machen von Mambo Kurt, damit die Zuschauer den Genuss auch haben.
Ja,
wenn
der
dann, wenn der dann auf seine Orgel rumtanzt.
Also das Heißeste, ich sehe im Moment nur die Rückseite seines E-Pianos und da steht in großen, breit gedrückten, das sieht so ein bisschen aus wie kleine gelbe Igel, die man plattgefahren hat, seine Schrift Mambo Kurt. Das ist also wirklich heiß. Also stilistische Augenweise.
Sieht so ein bisschen nach Flower Power aus, nur nicht bunt.
Ja. Die Orgel übrigens, hat er gesagt, kostet 20 Euro ungefähr bei eBay.
Der Mann muss gut sein. Also ich merke auch, dass der Rhythmus hier schon in meinem rechten Fuß zuckt.
Ja.
Und,
aber das schadet ein bisschen dem Interview, oder?
Ach, überhaupt nicht.
Ne?
Ach, was? Ist doch toll. Das Cebit. Ich habe sogar also normalerweise schaltet man ja mal Handys aus bei Interviews. Ich habe es jetzt extra laut gestellt, damit, falls es klingelt, ne, das authentisch ist.
Genau. Aber jetzt waren wir eben bei der Frau von der Leyen, bei den Listen, die beim Herrn Schäuble geführt werden sollen, seltsamerweise.
Diese Ministeriumsvermischung. Komisch,
ja,
ne? Der stellt sich auch immer vor Frau Zypris, also der steckt die ganze Prügel ein, dabei ist Frau Zypris für Vorratsdatenspeicherung zuständig. Komisch, ne?
So. Und bei den, es ist doch, wer will dann was gegen Kinder sagen? Also, dass Kinder geschützt werden müssen, ist doch klar. So, dass Kinder also diese Listen nicht zu sehen bekommen, die da gespeichert sind bei der Frau Zypris. Und die Frau Zypris gibt es dann dem dritten Wolfgang.
Nee, Moment, Leyen.
Von allein,
nicht Zypris in dem Fall.
Nein.
Hat das überhaupt eine Chance bei der Lohn? Sag mal, wenn man so nach irgendwelchen Listen irgendetwas sperrt, sind die Kinder wirklich so doof? Die 10, 11, 12-Jährigen, die Kleineren interessieren sich ja noch nicht dafür. Die wissen doch, wie man dann trotzdem rankommt.
Ja.
Gut.
Okay. Gut. Also, vielleicht nochmal ein bisschen mehr zu sagen.
Das wäre auch nett, ja.
Schon als in NRW unser, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Büssow hieß der, so ein Düsseldorfer Regierungsmensch.
Von der Staatskanzlei.
Von der Staatskanzlei. Der wollte ja auch sperren oder hat ein paar Prozesse dabei gewonnen. Und da ist das ja alles schon mal so richtig aufgeschlüsselt worden. Der Alvar Freude von der Odem.org hat da sehr viel gemacht. Es gibt dicke Berichte, wo eben auch ganz klar drinsteht, wie man es umgeht, warum man es umgehen kann, warum das alles Blödsinn ist. Es ist trotzdem ein Fakt. Es gibt, glaube ich, 4 Provider, die jetzt sperren müssen. Die anderen hat man nie gefragt, die sperren nicht. Also es ist sehr, sehr, sehr hirnverbrannt. Und um nochmal drauf hinzugehen, nein, wir sagen nichts gegen Kinder. Natürlich nicht. Keine Frage. Wir sagen was für Demokratie, für Freiheit, für Informationsfreiheit. Das muss man, glaube ich, wieder mehr hervorholen. Und eben auch ganz klar sagen, dass man manche Sachen einfach nicht gegen Sicherheit oder so abwägen kann. Weil was nützt mir eine Sicherheit, wenn ich völlig unfrei bin? Dann macht das Leben keinen Spaß mehr.
Mir kommt das immer so vor, als würde man in Deutschland alle Straßen sperren, damit wir keine Verkehrsunfälle mehr haben.
Nee, aber kann man bitte jemand moderieren?
Aber ich finde, dass man das, was man mit den Kindern da anfängt, dass das ja im Grunde genommen dann wahrscheinlich erst der Anfang ist. Dass man dann natürlich auch sagen kann, der Computer Club 2, das ist ein bisschen exzessiv, die Typen da, weg damit, auf die Liste drauf, weg.
Ja, vor allen Dingen, da ist einmal bei einer Aufnahme auf der Messe, ne, da haben sie diesen subversiven Mambo-Code nicht komplett aus dem Mikro ausgeblendet. Man hat Teile davon mitkriegen können. Das ist ja wirklich schändliches Tun, den muss man sperren.
Ne? Ja, und jetzt kommt die GEMA noch, die verlangt auch, dass wir gesperrt werden.
Das ist ein schöner Gedanke. Ja. Ich habe auch schon mal überlegt, der GEMA einen Brief zu schreiben. Sagen Sie mal, mir ist da so vorgestern, hatte ich die ganze Zeit so eine Melodie im Kopf. Kostet das jetzt was?
In Australien könnte das sein, dass es was kostet. Die hatten ein Urhebergesetz gemacht, dass es verboten ist, Lieder, die urheberrechtlich geschützt sind, auch zu singen.
Öffentlich
auf der Straße.
Ich glaube, auf der Toilette war es noch nicht in der Straße.
Doch, das ist ja öffentliche Toilette. Öffentliche Toilette.
Also wenn sie nicht überwacht wird und akustisch überwacht wird, dann ist sie öffentlich.
Also zum Beispiel so Lieder Happy Birthday to You ist urheberrechtlich geschützt und war in Australien verboten, dass sie gesungen wurde.
Ja, aber das Gesetz ist weg. Also
das Gesetz hat man eingestellt wegen der Unfähigkeit des Gesetzgebers.
Wir sind einfach nicht das einzige Land mit unfähigen Gesetzgebern. Das gibt es auch in anderen Ländern. Können wir damit ganz klar
konstatieren.
Damit könnten wir eigentlich das Gespräch beenden, oder?
Nein. Wir haben jetzt also eine These aufgestellt. Ne? Mhm. Jetzt müsste eigentlich die Antithese kommen. Irgendjemand Nettes, so dieser Gegenpart, von dem man sich sonst immer so erträumt. Ich könnte die Position auch machen. Demokratie ist eigentlich toll, müssten eigentlich nur alle mitmachen, dann würde es schon funktionieren. Also wir rufen jetzt zum Beispiel gerade auf, Wahlhelfer zu werden. Also das ist das ist einer der langweiligsten Jobs, die man machen kann. Die will keiner tun.
Hallo, ich bin Wahlhelfer.
Ja, du bist doch langweilig.
Ich bin gewesener Computerwahlhelfer.
Oh, oh, noch härter. Oh, ja. Also, aber das ist halt so eine Sache, ich glaube, das könnte man sich einfach mal antun. Dann hat man schon mal was für den Erhalt der Demokratie gebracht und kann schon mal die Diskussion, wir brauchen Wahlcomputer, wieder außen vor lassen, weil wir haben genügend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Das ist so positiv Ansätze. Was kann man denn mal tun? Oder was ich auch häufiger probiere, das habe ich früher mal mit meinen Schulpraktikanten gemacht, wenn die bei uns waren, bin ich mit denen in der Ratssitzung reingegangen. Da sitzt man dann hinten drin, versteht eigentlich nichts von dem, was die da sagen, aber verdammt nochmal, man sitzt da mit vielleicht vier anderen Leuten und zeigt, dass es interessant, also dass wir ein Interesse daran haben, dass das ordentlich läuft und die nur nicht nur vor sich hin klucken. Also man darf dann anders als hier, darf ich dann nichts sagen, das fällt mir schwer, aber das gehört mit dazu und ich finde, das ist ganz wichtig, dass Leute das mal wieder ein bisschen mehr so rannehmen und dann auch tun und dann wird es auch vielleicht mal besser.
Das ist eine, da muss ich drüber nachdenken.
Also ich muss sagen, das Gespräch ist aber jetzt vollkommen andere Gestalten an.
Ja, wir hatten doch gar keinen
Gestalt. Was über diese elektronischen Wahlmaschinen reden. Da war ja nun wirklich da so ein Urteil, wie es immer kommt, aus Karlsruhe, was das Ganze jetzt verbieten soll. Also ich werde demnächst wieder auszählen müssen.
Ja, aber nicht elektronisch, sondern per Hand.
Per Hand.
Klasse.
Ja, das war das.
Stinkt dir das?
Ja, klar. Ich kenne das noch per Hand auszählen, war mindestens über eine halbe Stunde. Das per Drucker auszählen war 2 Minuten. Und da war.
Also per Drucker ausdrucken, gezählt wurde ja nicht.
Ja, gut, per Drucker ausdrucken. Und da war das Geld von 35 Euro im Sack und man konnte nach Hause gehen.
Ja,
also. Und jetzt hänge ich da rum und.
Eine halbe Stunde länger.
Ja.
Meine Konsequenz ist ganz klar.
Es gibt doch nicht mehr Geld.
Ja, ist doch egal. Man macht es doch nicht des Geldes wegen.
Nein.
Also das gibt die guten und die schlechten Wahlhelfer. Die schlechten Wahlhelfer machen es wegen dem Geld und
wegen
die guten
des Geldes.
Nicht des Geldes wegen.
Aha, ja.
Ach, wegen jetzt dem ist Geldes, er mir ins Wort gefallen mit meinem.
Ja.
Da
ich mache alles kaputt.
Ich sehe hier hübsche Hinterteile, aber mehr leider nicht. Ja. Weder Füße noch Oberkörper.
Es ist aber nur der Mambo-Kott, der da tanzt. Also ist nicht
da stand eben ein Mädel daneben, das habe ich erkannt.
Ja, der lässt seine Maschine lässt er immer allein laufen, springt ins Publikum, reißt sich ein paar Mädels unter den Nageln, tanzt mit dem und wenn seine Show zu Ende ist, schaltet er die Orgel ab.
Toll. Das ist auch ein komischer Beruf, was seine Frau wohl tagsüber macht. Ja.
Oh ja, das ist die Frage.
Gut, wir wollten zum Thema kommen. Entschuldigung, ich sehe hier der Zettel, da steht doch alles voll, was wir noch alles reden müssen. Ja.
Genau. Also die Wahlmaschinen haben wir. Wir werden demnächst wieder per Hand auszählen. Das Ganze wird dadurch meiner Ansicht nach nicht sehr viel besser, aber gerechter und viel.
Nee, kontrollierbar vor allem.
Ganz genau, darum geht es.
Es war noch nie einer bei uns im Wahllokal, der sehen wollte, wie wir auszählen.
Siehst du, bei uns sind die Leute anders. Da sind sie engagiert, da sind sie dabei, selbst wenn wir bis weit nach Mitternacht zählen und wenn wir Fehler suchen und sonstige Sachen, da gibt es eine Menge Leute, die stehen daneben und passen auf und gucken.
Bei euch passieren Fehler?
Ja, natürlich. Bei uns arbeiten Menschen.
Naja.
Und nicht wie in Köln Maschinen, deswegen ist ja das Problem. Aber der Kernpunkt, Patelun, das hast du ja gerade gesagt, das ist die Öffentlichkeit, die Nachvollziehbarkeit, damit jeder sich davon überzeugen kann, die Wahl ist ordentlich richtig gelaufen, bei der Auszählung ist man dabei, man kann mitgucken, ob die Zähler richtig zählen und das geht verloren in der Wahlmaschine, in dem Wahlcomputer.
Richtig.
Gibt es denn irgendwelche Ansätze, dass man sagt, es gäbe vielleicht so einen Wahlcomputer, der uns die Zählarbeit abnimmt, das ist nämlich eine Schweinearbeit, manchmal stundenlang.
Ich glaube, dass das Bundesverfassungsgericht da sehr deutliche Worte gefunden hat, ich weiß nicht, ob im Urteil selber oder nebendran, im Urteil selber, nicht, dass sie sich vorstellen könnten, dass man eine Wahl, also eine Zählhilfe quasi nimmt. Ja. Das heißt, man druckt einen Zettel aus und tut ihn noch in eine Wahlurne, aber die Stimme ist schon mal elektronisch gezählt. Und dann kann jemand sagen, ja, Moment mal, jetzt will ich aber auch wissen, ob das stimmt. Dann kann man noch mal per Hand auszählen, dann dauert es halt doch die halbe Stunde länger, aber ich finde, die ist gut investiert für eine Demokratie.
Ja.
Man hat die Zahlen trotzdem schnell. Und ich glaube, das muss man sich einfach sagen, Demokratie ist anstrengend und die kann man nicht einfach nur mit ein bisschen Geld erschlagen und dann muss man manchmal eben später nach Hause kommen. Das ist bei allem, wo man engagiert sein muss und mit dem Herz dabei ist, die halbe Stunde muss man investieren und ohne die halbe Stunde geht's halt schnurstracks in die Diktatur.
Ein Thema haben wir durch, Frage jetzt zur RFID. Das sind ja nun diese kleinen geheimnisvollen Chips, die schlafen, von außen Energie bekommen und in den Rhythmus, in dem sie die Energie auflutschen, kann man dann bei dem Sender der Energie erkennen, was sie uns zu sagen haben. Diese Dinger sind quasi unsichtbar, diese Dinger sind so klein, werden immer billiger, werden überall drin sein, in jedem Hemd, in jeder Socke, in jedem Produkt. Und das Schlimme ist doch, wir wissen gar nicht, wo sind sie drin, was erzählen sie, wer kann sie auslesen? Was tut sich in der Richtung? Was kann man denn da überhaupt machen? Muss ich jetzt Angst haben, dass alle meine Geräte irgendwann mal ausgelesen werden können?
Vielleicht nicht Angst, aber Furcht sollte man davor haben. Bisher sehe ich ja schon, also den Satz, den Sie gerade gesagt haben, der war, also den habe ich so 2004 schon gehört und da hatte man schon gesagt, so ein Ende des Jahres ist es soweit. Nun haben wir auch durch ganz viel Gegenarbeit und kritische Arbeit und Aufklärung geschafft, dass der Rollout bis heute noch nicht wirklich stattgefunden hat. Was es bisher gibt, sind es immer noch ein paar Bastelprojekte. Ich habe mir gerade ein schönes Projekt angeschaut, irgendwo bei der TU Kaiserslautern haben sie ein Labor aufgebaut und da habe ich dann, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde für Datenschutz gestritten und ihnen gesagt, das, was sie da machen wollen, das hätte man doch schon ab 2004 schon vom Ansatz her anders angehen müssen. Also nicht nur rein, wir kümmern uns nur um Technik, sondern wie sieht es mit Datenschutz aus? Es kommt nicht so wirklich. Wo es kommt gerade, muss ich allerdings einschränken, sind Stadtbibliotheken. Die haben sie irgendwie gekauft gekriegt. Also die hat man nämlich über Jahre so mit das Geld entzogen, dass die kaum noch Leute hatten, dass die einfach heilfroh waren, dass sie jetzt 5 Bücher auf einmal auslesen können und waren dann bereit, damit zu machen. Also das kriege ich gerade so mit, weil wir dann immer von Leuten aus verschiedenen Städten angeschrieben werden. Unsere Stadtbibliothek will jetzt RFID, was sollen wir tun? Machen. Also ich sehe, dass da was passiert. Aber ich glaube auch sehr, sehr deutlich, dass die RFID-Industrie nicht schläft, dass die weiter an dem Thema arbeiten, sie wollen damit rauskommen und weiterhin dieses Szenario hinkriegen, dass jedes Teil, jedes Item, wie man so schön sagt, so ein Chip mit implantiert hat.
Da muss der Gesetzgeber denn nicht jetzt erstmal sagen, pass auf, wenn ihr so ein Chip in dem Produkt habt und das dann irgendjemanden verkauft, dann muss das da draufstehen, hier ist ein Chip drin. Da musst du die Möglichkeit haben, bevor du den Laden verlässt, irgendwo hinzugehen und den auszubauen oder dauerhaft zu zerstören. Sonst weiß doch keiner, was da alles drin steht. Da läuft jemand durch die Gegend und weiß, ach, die Hose ist vom Aldi, die Jacke, die hat der von, was weiß ich, von Lidl oder wie die ganzen Dinger da heißen. Der hat also nur billiges Zeug an, den brauchst du gar nicht zu überfallen. Aber dann kommt irgendein anderer, der was Teures anhat und der hat wahrscheinlich auch Geld dabei. Es sind ja nur schwachsinnige Szenarien, die ich aufzeige, aber denkbar ist es schon.
Natürlich. Denkbar ist das. Ich kann mir auch Szenarien ausdenken, die weniger direkt mit Kriminalität zu haben. Also diese Einzelkriminalität, die kann man damit auch beheben, dass man endlich gezielt, also kontrolliert Drogen freigibt. Dann fällt nämlich ganz viel Kriminalität weg. Und da muss man Leute eher Hilfe anbieten, statt sie zu kriminalisieren. Damit wäre das schon mal weg. Aber im Geschäfts- und Industriebereich sind da sicherlich ganz viele Szenarien, die ich mir sehr fürchterlich vorstelle, was Konzerne und Regierungen mit Daten machen können, wenn sie in großer Menge da haben. Also auch hier kann ich wieder sagen, ich war gerade auf der CeBIT, kurz bevor ich hier rübergehastet bin in euer schönes Riesenstudio hier auf dem Stand.
Was hast du denn jetzt gemeint?
War ich beim Stand der Fraunhofer und habe mir dort so Strukturen angeschaut, wie man eben aus großen Datenmengen eben sehr vereinzelte Informationen bekommen kann. Bisher hat es den RFID-Rollout in der Form noch nicht gegeben. Die werden weiter dran arbeiten. Wir sind dabei, also bei der EU wird sehr, sehr viel überlegt. Es werden Konsultationen gemacht, es werden Leute befragt, wie sie wollen, dass RFID aussehen soll. Wir haben selber einen Vorschlag gemacht, wie ein Logo aussehen soll, das auf Produkte aufgebracht werden soll, damit man erkennt, hier ist ein RFID-Chip drin. Das heißt, wenn in deinem Handy so ein Ding drin ist, dann muss dann auch ein entsprechendes Warenlogo drin sein.
Was kam eigentlich bei dieser Befragung heraus, die in Europa gemacht wurde, wo Leute ihre Meinung zu RFID sagen konnten? Das war irgendwie Ende April, was sollte das abgeschlossen sein?
Es gibt verschiedene Befragungen. Also ich kenne eine, ich nehme jetzt mal eine, wo man sicher sein kann, dass ich sie nicht gefälscht habe. Die ist nämlich von der Metro gemacht worden, wo ihm ganz klar oder ein Auftrag gegeben worden, wo ganz klar hin drin steht, dass Menschen auf gar keinen Fall wollen, dass ein aktiver Chip mit ihnen durch die Gegend geht. Das war ganz deutlich. Und es gibt ganz wunderbare Studien. Ich glaube, es ist ein Versicherungskonzern, die macht das Sicherheitsempfinden und auf Datenschutzbelange bezogen, wie das gestiegen ist. Und da kann ich dann auch ganz deutlich sehen, übrigens in Österreich auch, Österreich und Schweiz und Deutschland, seit wir Big Brother Awards machen, seit wir das Thema immer so deutlich in die Öffentlichkeit tragen, ist das immens gestiegen. Und ich glaube, das hat nicht nur damit zu tun, dass Leute es vorher nicht gewusst haben, das Wort gab es ja vorher auch, sondern dass sie gesehen haben, man kann tatsächlich etwas bewirken und verändern, man kann etwas verbessern. Und da sind wir halt nach und nach weiter und weiter dran. Ich daran erinnere, letztes Jahr haben wir in Berlin eine Demonstration gemacht mit gefühlt 100.000 Demonstranten. für Datenschutz, gegen Schäuble, gegen Tsipras, dann sehe ich schon, da hat sich da viel verändert von den Zeiten her, als ich ganz allein auf der CeBIT stand und für Datenschutz die und E-Mail die Fahne gehoben habe und selbst vom Computerclub ignoriert wurde über all die Jahre, jawohl. Und da hat sich sehr viel verändert und es wird sich, glaube ich, auch wiederum sehr viel verbessern.
In weiten Bereichen war das ein recht launiges Gespräch. Es passt zur Messe und noch nicht zum Messekoller, aber wir haben ja so ungefähr jetzt die Mitte erreicht. Aber ich denke, wenn man die Sache mal ein bisschen flapsig angeht, dann kann man viel mehr Informationen herüberbringen, als wenn man ernsthaft nur Argumente sucht. Denn Empfindungen der Menschen gehören einfach auch dazu. Pascalun, es war ein tolles Gespräch mit dir. Schönen Dank.
Jedenfalls vielen Dank.
Vielen Dank. Und spätestens bis zur nächsten CeBIT.
Sag mal, Wolfgang, wie lange ist das denn eigentlich her, dass wir diese Roboter-Sendung gemacht haben? Das ist 14 Tage oder eine Woche?
Nein, das ist etwas mit dem Professor Kristaller,
meinst du? Ja, klar.
Das war eine Sondersendung zu Rosenmontag.
Aha, und da kam ja zum Thema Service-Roboter so eine Zeitvorstellung von dem Professor Kristaller, die belief sich so auf 50 Jahre.
Ja, ja, 50 Jahre bezogen sich darauf, dass diese Maschinen dann selbst entscheiden können, autark sich in unserer normalen, natürlichen Umwelt bewegen und selbst entscheiden können, was sie zu tun haben, weil man ja nicht alle Situationen vorhersehen und programmieren kann.
Ja gut, okay, er hat aber auch Fehler eingestanden und so weiter. Jetzt haben wir hier bei uns im Studio Thomas Wimböck. Er kommt von der ehemaligen Konsonantengesellschaft, die war ganz schrecklich, hat keiner auswendig gekonnt.
Doch, DLR.
Ja, und jetzt heißt es DLR.
Ja, ist auch viel einfacher.
EV, sind schon wieder die Konsonanten drin. So, Sie stehen hier auf der CeBIT und haben einen sehr schönen Stand, haben einen Roboter mitgebracht. Der Roboter heißt Justin, wird als Service-Roboter bezeichnet. Könnte das so ein Prototyp sein für einen Service-Roboter, den ich als alter Mensch vielleicht benutzen könnte, damit der mir helfen kann?
Also unser Service-Roboter Justin, den wir hier ausstellen, ist ein Forschungsvorhaben, wo wir sozusagen untersuchen können, was sind denn Herausforderungen für Service-Roboter, wie kriegt man denn die Technologie unter Kontrolle, sozusagen von Industrierobotik, sozusagen Leichtbauroboter zu entwickeln und sozusagen so Komplettsysteme, die sozusagen im Alltag und vor allem mit den Menschen interagieren können. Da muss man natürlich verschiedene Aspekte beachten. Das ist natürlich vor allem die Interaktion mit dem Menschen, mit der Sprache, aber auch sozusagen mit Gefühl, mit Kräften, also sozusagen, weil man ist ja eben nicht mehr separat vom Roboter, sondern man interagiert ja direkt mit ihm, man berührt ihn oder...
Ja, er hat mir gestern, als ich der Vorstand sagte, guten Tag, hat er mir die Hand gegeben. Er kam mit dieser Eisenhand, kam er an, hat ganz vorsichtig mir die Hand gegeben. War ein tolles Gefühl eigentlich. Also er hat nicht da so knack gemacht und hat mir die Knochen gebrochen. Ich nehme an, das kann er auch gar nicht.
Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass man eben dieses Gefühl, diese Kraftsensorik, die wir sozusagen verteilt über den ganzen Körper haben, um entsprechend nachgiebig zu reagieren auf die Interaktion mit dem Menschen. Also wenn Sie ihn drücken, dann muss er nachgiebig sein. Oder wenn Sie aus Versehen in ihn hinein stolpern oder dagegen laufen im schlimmsten Fall, dann muss er auch ausweichen und reagieren können, sodass sozusagen Ihr Schaden minimiert wird.
Ja, der Mensch macht es ja manchmal anders, ne? Der haut dann zu.
Herr Wimböck, was Sie da vorstellen, das ist ja, Sie sagen zwar ein Forschungsobjekt, aber das Ding funktioniert ja schon. Der steht ja da, der agiert ja schon, der kann ja schon Sachen zubereiten. Wie weit sind Sie denn da? Für mich sieht es so aus, als könnte ich den mitnehmen und könnte ihm sagen, okay Junge, mach mir einen Tee, hol mir ein Bier oder sonst etwas. Kann er das schon?
Also tatsächlich, dieses System kann natürlich schon sehr viele unterschiedliche Aufgaben ausführen. Also angefangen von feinfühligen Manipulationen über Heben
eines
Bierkastens, genau. Das muss man in Bayern, muss man sowas können.
Ja. Auch Roboter.
Auch Roboter, ja. Genau. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man sozusagen navigieren kann in so einem Haushalt. Dafür haben wir eben diese Räder und entsprechende Sensoren, Kameras, Tiefenkameras. Und hierbei ist es natürlich schon immer noch eine Herausforderung in so einer halb unbekannten Umgebung, wie es jetzt zum Beispiel jetzt die Küche und der Wohnraum ist, da sozusagen hin und her zu fahren und das eben entsprechend robust zu haben, dass wirklich beliebige Ereignisse passieren können.
Vielleicht erzähle ich mal ganz kurz, was er macht hier auf der Messe. Er nimmt sich ein Glas und das Glas hat einen Kunststoffdeckel. Das Glas fasst er fest an und dann dreht er den Kunststoffdeckel ganz fein auf, nimmt ihn weg und stellt ihn daneben. Glas ist jetzt offen. Dann kippt er das Glas über ein anderes Glas und in dem Glas ist Teepulver drin und dann kommt er mit einem Fingerchen und klopft da oben auf das Glas und das sieht so toll aus, das sieht so menschlich aus, Wolfgang, ne?
Also das, wenn man das sieht, dann könnte man sagen, der hat das abgeguckt von irgendeiner Hausfrau. Ja.
Also an der Stelle muss man natürlich dazu sagen, und da kommen wir sozusagen auf diese autonomen Fähigkeiten. Mhm. An der Stelle war das nicht autonom.
Klar, sagen, das da war waren, programmiert.
Da waren meine Kollegen und ich, wir haben uns überlegt, was ist denn jetzt eine gute Strategie, wie kriegen wir denn diese Körner in das Glas, und haben uns das überlegt. Wir arbeiten natürlich an Planungsstrategien, das ist sozusagen Stand der Forschung, wie man sozusagen automatisch solche Prozesse erzeugt.
Wie weit ist man da?
Da ist man so weit, dass man zum Beispiel für so ein zweiarmiges System oder zweihändiges System entsprechende Pläne erzeugen kann, dass man Objekte, die man kennt oder exploriert hat und danach nach der Explorationsphase quasi kennt, dass man die kollisionsfrei anfahren kann und greifen kann. Es gibt auch Methoden zur Bestimmung von Kontaktpunkten und wie man jetzt Objekte anfährt. Also das sind so die Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen.
Wie kann er sich denn orientieren? Sie sagen, er fährt Objekte an und bestimmte Punkte an. Kann er sich auch frei orientieren, wenn ich jetzt plötzlich einen Stuhl irgendwo in die Gegend stelle oder meinen Tisch verschoben habe?
Wir haben natürlich hierbei verschiedene Sensoren. Das eine ist der Kamerakopf, den wir benutzen, um sozusagen jetzt die Objekte zu lokalisieren, die wir jetzt manipulieren wollen mit den Händen. Des Weiteren haben wir sozusagen unten in dieser Basis vom Roboter gibt es weitere Kameras und Tiefenkameras, die uns sozusagen eine Umweltmodellierung erlauben, sodass wir eben diesen Stuhl in diesem Tiefenbildkamera entdecken können und drumherum fahren können.
Und wenn er nicht daran vorbeikommt, was macht er dann? Hat er eine Hupe oder ruft er einen Menschen um Hilfe?
Das sind sozusagen Funktionen, die sozusagen auf dem abstrakteren Niveau liegen, und das haben wir sozusagen jetzt hier auf der Messe, zeigen wir sowas nicht, aber da muss man natürlich entsprechende Repräsentationen wählen und Szenenbeschreibungen, wie man sowas auflösen kann. Da gibt es auch Arbeiten.
Wie viel Rechenleistung ist dahinter?
In Justin wird sozusagen, ist komplett autark an dieser Stelle. Wir haben 4 Rechner in der Basis, davon sind 2 Realzeitrechner und 2 weitere PCs, die mit Linux und Windows betrieben sind.
Also alles drin, alle Betriebssysteme vorhanden.
Alles da, es gibt auch einige Entwickler und es gibt dann unterschiedliche Schnittstellen, unterschiedliche Entwicklungsumgebungen, je nachdem, ob es jetzt sich der, ob jetzt die Informatiker etwas entwickeln oder die Regelungstechniker. In unserem Institut sind wir letzten Endes alles Mechatroniker, also wir sprechen alle die gleiche Sprache.
Wir haben davor gestanden vor dem Justin und haben angefangen zu rechnen. So eine Hand kostet, glaube ich, 50.000 Euro. So 2 Hände sind 100.000. Ein Arm mit den Gelenken hat ja 157 Freiheitsgrade, glaube ich, sagten Sie.
Und dann habe ich mich vielleicht nicht klar genug ausgedrückt. Ja. Ein Arm hat 7 Freiheitsgrade.
Nee, alle zusammen.
Alles zusammen. Alles haben wir 53 Freiheitsgrade.
53 Freiheitsgrade.
Mit den
den
Rädern unten.
Ja. So, und die Arme waren je 1.000 Euro. Das sind, wie waren das? Der Arm war?
Ja, die Größenordnung,
ja. Also das Gerät wird, da habe ich noch keinen Körper und noch keine Beine und noch keine Rollen, das Gerät wird sehr teuer. Kann ein solches Gerät wahrscheinlich nicht zum Service-Roboter werden? Das muss abgespeckt werden, das muss anders konstruiert werden. Denn es kann doch keiner bezahlen.
Ja, da gibt es natürlich zweierlei Wege. Der eine Weg ist natürlich sozusagen noch zu minimieren, noch zu reduzieren und dann noch bessere Materialien zu verwenden und noch effiziente Herstellungstechnologien. Aber letzten Endes ist natürlich der Preis, kommt natürlich auch daher, dass natürlich das sozusagen das sind Prototypen.
Ja, klar. Und der hat wahrscheinlich mehrere Millionen gekostet.
Das kann man jetzt nicht so beziffern, das ist jetzt relativ schwierig.
Ja, aber wir wissen ja, wie das geht in der Technik. Unser erstes Mobiltelefon hat 10.000 D-Mark gekostet. Mein erster Rechner, der PET 2001 mit 8 Kilobyte Arbeitsspeicher, hat 4.000 D-Mark gekostet. Und wenn jetzt so eine Maschine 100.000, 200.000 kostet, dann werden wir vielleicht irgendwann auch mal sowas für 10.000 oder 5.000 Euro
bekommen. Früher habe ich immer gesagt, ich hätte sowas gerne, wenn ich in Pension bin. Aber da bin ich ja schon, habe ihn immer noch nicht.
Naja,
vielen Dank.
Bist du eben zu früh in Pension gegangen. Herr Wimberg, schönen Dank für diese Information. Ich hoffe, er kommt bald zu uns und ich dürfte mal mit ihm zu Hause wohnen und leben.
Ja.
Was behalten wir denn übrig heute?
Einen Roboterarm.
Einen Roboterarm.
Du kriegst auch eine Hand davon.
Und wenn der Roboter dann noch einen Daumen hochrecken kann und Ebel sagen
kann. Das kann der.
Dann Ebel, ist es unter dem.
Jawohl.
Super.
Und tschüss. Wunderbar.
Das war Computer Club 2, das CeBIT-Spezial mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arndt. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.
Der Computer Club 2 und G-Data sind, wie schon in den beiden Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. Der Bochumer Security-Spezialist ist einer der größten Anbieter für Virenschutzprogramme und stellt in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vor. Das Computer Club-Team produziert in seinem Studio auf dem G-Data-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audio-Sondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der G-Data Arena zum Thema Datenschutz, Online-Abzocke und Kinder im Netz. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt, wie etwa Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer von Bitkom, oder Dr. Alexander Dix, Datenschutzbeauftragter des Landes Berlin. Also nicht verpassen, Halle 11, Stand D35.